Dem aber, der euch ohne Straucheln zu bewahren und vor seiner Herrlichkeit tadellos und mit Jubel hinzustellen vermag. Hoppala. Ja doch, ist richtig, ne? Ist richtig. Weiter noch, also auch Vers 25. Dem alleinigen Gott, unserem Heiland, durch Jesus Christus, unseren Herrn, sei Herrlichkeit, Majestät, Gewalt und Macht vor aller Zeit und jetzt und in aller Ewigkeiten. Amen.
Einen guten Abend, liebe Geschwister. Ich habe euch heute gar keinen Bibeltext aufgeschrieben, weil ich gedacht habe, den Text, den wir heute Abend behandeln, besteht aus zwei Wörtern. Dem aber ist eigentlich gar kein Thema. Das ist auch ein ganz unvollständiger Satz. Und deshalb haben auch viele gefragt, was mag denn mit diesen zwei Wörtern auf sich haben. Aber ich habe in den vielen Kliniken, die hinter mir lagen, dieses Wort tief bewegt und es ist ein tiefer Lichtglanz in mein Herz gefallen. Und diese beiden Wörter habe ich entnommen aus dem Epheserbrief. Im dritten Kapitel, Vers 20, Vers 22 und 23. Dort lesen wir, dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag. Jetzt wird der Satz ein klein wenig vervollständigt. Aber das ist ein so gewaltiges Thema und Programm. Wir haben heute Abend nicht viel zu merken. Zwei Worte. Aber ich wünsche und ringe, dass diese beiden Worte so tief in unser Bewusstsein hineingelangen, ins Unterbewusstsein, dass wir sie nie wieder vergessen. Dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, nach seinem göttlichen Vermögen über die Maßen mehr, als was wir erbitten oder erdenken, nach der Kraft und Energie, die in uns wirkt. Jetzt müssen wir erstmal absetzen, weil das fast ungeheuerlich ist, was hier geschrieben steht. Dieses gewaltige Zeugnis von dem Gott und dem Vater, aus dem das ganze Weltall heraustrat, das ist ja eigentlich der Abschluss eines Gebetes von Paulus. Und wir finden in diesem Epheserbrief 2 und im Philipperbrief ein Gebet. Und wir sollten sie viel mehr uns einprägen, wenn möglich auch auswendig lernen und inwendig leben, weil sie uns wegführen von uns und unseren Bedürfnissen, unseren Anliegen, unseren Sorgen und Problemen und hinlenken zu ihm, um seine Absichten, Gedanken und Pläne Gottes und des Vaters denken zu können. Wir hören dann auf, ihn mit unseren Bitten ständig zu bedrängen. Und den Ablauf des Tages immer wieder vor ihm auszuschütten. Liebe Geschwister, ich weiß, dass es auch nötig ist. Aber wenn es immer erfolgt, dann ist irgendetwas verkehrt gelaufen. Dann spielen nicht die Belange und die Absichten und die Gedanken Gottes in unserem Leben die erste Rolle, sondern wir. Ihr dürft einmal in das neue Liedgut hineinhören, was oft auch über die Leinewand projiziert der Hörergemeinde vorgespielt wird. Ich bitte, komm und segne mich. Gib mir, mach mich, lass uns, wir kommen zu dir. Für die meisten Versammlungsbesucher völlig uninteressant, wenn wir im Liedgut und im Bibeltext nicht vorkommen. Was ist das für eine Entwertung des Willens und der Absicht Gottes? Und welch eine Aufwertung des menschlich frommen Ichs? Selbstverständlich sprechen wir auch unsere persönliche Not aus. Aber es kann nicht immer nur um uns, mir, meiner, mich gehen. Weil durch den Lichtglanz Gottes und die Dimension dessen, der das gesamte All nicht nur geschaffen hat, trägt auch unser kleines Leben eine Aufwertung bekommt. Ich habe am Sonntag, so zwischendurch ist mir das Lied gekommen, ich wusste am Anfang nicht, wende den Blick nur auf Jesus, schau voll in sein Antlitz hinein, dann werden die Dinge der Welt seltsam trüb und im Licht seiner Herrlichkeit klein. Darum geht es. Wie ganz anders klingen da die Worte des Paulus. Er betet, dieser halb beuge ich meine Knie vor dem Vater. Und da fragen wir natürlich, weshalb beugt denn der Paulus seine Knie? Was ist das Motiv? Und dann macht er Aussagen und nennt in wenigen Versen göttliche Tatsachen. Und die drehen unser Denken und unsere Gesinnung vollständig um. Vollständig um. Da legen wir dann unsere Hand auf den Mund und lernen einmal im Verhältnis zu denken, wir und er. Wir beten ja durch den Heiligen Geist im Namen Jesus zum Vater, der ein Vater ist über alles, was Kinder Gottes heißt und durch Zeugung Kind Gottes geworden ist und gezeugt werden wird im Himmel und auf Erden. So beginnt Paulus ja das Gebet im Epheserbrief. Wir beten zum Vater, der einmal Vaterschaft antreten wird. Und Vater kann man nur über Zeugung, nicht über eine besondere Machart von Bekenntnissen, sondern nur über Zeugung. Vaterschaft im Himmel und auf Erden. Die Vaterschaft Gottes zeugt eine Familie in der Himmelswelt und auf Erden. Das ist eine ungeheure prophetische Aussage, die Äonen der Äonen füllen wird. Das heißt, so lange wird es dauern. So viel Zeit wird dafür benötigt werden, um dieses beglückende, dem Vater wohlgefällige und ihm verherrlichte Ziel zu erreichen. Er alles in allen. Und dann fragen wir, was betrifft denn das alles? Dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag. Was ist denn das, was hier Paulus meint und sagen will? Es ist die gigantische, für uns nicht zu fassende Zahl von den Geistlichkeiten der Himmelswelt, den Milliarden von Menschen, die ohne Gott und den Schöpfer lebt, und die gesamte Stofflichkeit des Kosmos und deren Elemente. Wir können aufzählen und in Erwägung ziehen, was wir wollen, droben und drunten, links und rechts. Es übersteigt alles Denkbare, Messbare, Vorstellbare, alles, was Gott ins Dasein rief und von ihm eine Existenz bekam, in den unterschiedlichsten Lebens- und Daseinsformen, in Raum und Zeit und Materie, alles, auch jedes Staubkörnchen, jedes Molekül und Atom, über alle menschlichen Maßstäbe hinaus, 1 zu 100, 1 zu 1000, nein, 1 zu unendlich. Es steht in keinem Verhältnis. Wir können anfangen, was wir wollen, mit unseren kühnsten Denkvorstellungen. Alles steht ohne jede Verhältniszahl zu ihm. Auch mit den kühnsten Denkvorstellungen und fantasievollsten Träumen reichen wir nicht an sein Können und Vermögen heran. Weit über das hinaus, was uns in den Sinn kommen kann, ist seine Liebesenergie, seine Kraft, sein Machtvermögen von dem, was er sich vorgenommen und auch wunderbar und herrlich hinausführen kann und wird. Das hören wir uns an. Und dann hört man das ganz fromme und pietistische Heer aufgeregt schreien. Und was habe ich dann im Alltag davon? Wisst ihr, den Satz, der trifft mich immer ganz tief. Als wäre ein solches Evangelium, was nicht auszudenken ist, nichts fürs Alltag. Wo wollen wir denn noch hin? Vor allen Dingen auch die junge Generation. Sie sollte einen Einblick einmal haben und bekommen für das Unausdenkbare, Unvorstellbare, was unser Vater Gott in seinem geschriebenen Wort niedergelegt und versiegelt hat. Dabei heißt es am Ende dieses Verses, nach der Kraft und Energie, die in uns wirksam ist. Eine Kraft, die das ganze All bewegt und auch zu einem Ziel führt. Diese Kraft Gottes, sagt Paulus, sie ist wirksam in uns. Diese gewaltige Kraft, von der hier der Text spricht, soll in uns sein. Wie? Was? Kennt man diese gar nicht? Die Kleines und Unbedeutendes wirklich aus unserem Blickfeld und Bewusstsein herausnimmt und ihn, den Christus und das Evangelium der Herrlichkeit seiner Gemeinde in unseren Herzen hoch erheben lässt und alles andere zurückstellt. Kennen wir diese Kraft? Oder müssen wir erst 70 und 80 Jahre alt werden, damit es zu einem solchen Bekenntnis kommt? Das kann doch nicht angehen, wenn die schönsten, kostbarsten, wertvollsten Jahre nur für das Ich gelebt werden, auch natürlich im frömmsten Anschein. Wo ist denn diese Gottesenergie bei uns? Und wo ist sie unter uns zu finden? Oder in uns? Wo durchdringt uns dieser hoffnungsvolle Blick den Ablauf der Zeit? Wo werden wir zurückgerufen, wenn sich unser persönliches Leben in die Mitte und im Zentrum unseres Daseins stellt? Dass unser Leben gelingt. Ringt man darum? Darum geht's doch gar nicht. Sondern dass die Gedanken Gottes mit uns und über uns zum Tragen kommen. Und so wir zum Gelingen unseres himmlischen Vaters da sein können. Kann es denn das überhaupt geben, was über uns hereinbrechen und geschehen kann, was er nicht kennt, was er nicht berechnet und was er nicht bewilligt hat? Wisst ihr, diese Fragen, wo wir darunter zerbrechen können, die werden beantwortet aus diesem geschriebenen Wort. Und wenn wir es nicht kennen, wenn wir diese Atmosphäre der Dimension Gottes nicht einatmen, auch in der Verkündigung und in den Versammlungen, wo wollen wir denn dann durchkommen? Wie sollen wir denn jemals mit dem Zeugnis aus Römer 8, 28 fertig werden, wenn es dort heißt, alles. Ja, anders heißen das All, ist auch richtig. Aber bei Luther steht alles, super, finde ich, alles. Das Kleine, das Mangelhafte, das Große, alles. Alles, rechts und links, auch das, wenn es mal finster wird, wie jetzt. Ich kenne Kinder Gottes, die sagen, heute hat mir der Teufel wieder eine Nummer geschlagen. Wollen wir so durch den Alltag gehen? Alles, rechts, links, oben, unten, vorne, hinten, alles, was uns erreicht und mit uns zu tun hat, geschieht für uns. Für uns ist nicht zu fassen. Ich weiß, wovon ich rede, als das Allerbeste. Nein, du findest nicht. Du findest nicht, dass das best und vorzüglich ist, wenn du vor Schmerz den Verstand verlierst. Da frage ich, mein lieber Gott, was soll denn das? Wenn unserem Gott nicht wirklich alles zur Verfügung steht und er allein Autorität und Allmacht besitzt, wie können wir so ein Wort beantworten? Natürlich müssen wir es in der Situation erstmal stehen lassen. Aber im Hintergrund klingt's durch. Mein Gott hat mit mir und das, was mir begegnet, keinen Zufall vor, sondern etwas ganz Bestimmtes. Was diese beiden Verse in Epheser 2 uns sagen wollen, überschreitet wirklich jede Denkvorstellung. Weil wir hier alle menschlichen Maßstäbe verlieren und abgeben müssen und nur einer übrig bleibt. Dem Ehre und Anbetung gebührt. Habe ich gefreut, heute in der Gebetsversammlung war der Tenor viel, den Vater zu verherrlichen und ihm Ehre zu geben. Ja. Einer nur bleibt übrig. In diesen Versen gibt Gott eine unmissverständliche Antwort auf die millionenfachen Fragen und Einwände der Gläubigen. Kann denn Gott sein allumfassendes Rettungskonzept und den Vorsatz und den Plan, alles lebendig zu machen, überhaupt in Erfüllung gehen lassen? Wenn das Geschöpf ablehnt und mit seinem Willen widerspricht? Eine solche Frage kann ja eigentlich aus dem vorliegenden Text heraus gar nicht gefolgert werden, weil hier alles unvergleichlich weit unter dem Allerhöchsten angesiedelt ist. Welch ein Trost! Kann eigentlich aus dem vorliegenden Text heraus uns gegeben werden? Welch ein Zuspruch ist ein solcher Vers, dem aber dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, der das Vermögen hat, über alle denkbaren Grenzen hinaus zu handeln. Und wir können solche Worte in dunkelster Nacht voller Verzweiflung und Anfechtung in unser Herz als ein festes Fundament sehen. Übrigens, solche garantievollen Zusagen sind eine echte Nahrung für den in uns gezeugten Gottesmenschen. Ich hatte am Sonntag davon gesprochen. Wir tragen ja nicht nur unsere irdische Natur mit uns herum, von Vater gezeugt und von Mutter geboren, sondern durch die Einswerdung mit dem Christus tragen wir göttliche Natur in uns. Ein unauflösliches, unzerstörbares Leben einer anderen Dimension. Und diese Worte sind Nahrung. Davon lebt der Gottesmensch in uns. Er lebt nicht von Zeichen und Wundern. Und wer weiß, welche zweifelhaften Erfahrungen und Erlebnisse, sondern er lebt ganz allein aus dem geschriebenen Wort. Davon lebt er. Und wie mangelhaft geben wir ihm Speise zu einem geistlichen Wachstum hinein in den Christus und hinein in die Mannesgestalt. Wir spüren ja alle, wie weit weg die Gemeinde von diesen beiden Versen steht. Oder kriegen wir das nicht mit? Muss mal sein, aber ich bin viel unterwegs und kenne ein klein wenig den Stand, den Wachstumsstand. Auch der heißgeschichtlichen, sogenannten heißgeschichtlichen Gemeinden. Man hat eigentlich gar keinen Bezug und weiß nicht, was diese Aussagen für uns bedeuten sollen. Ein paar nette Erzählungen, Beispiele, Anspiele und Lebensberichte, aber sonst wissen wir davon, von diesen Aussagen, nicht viel anzufangen. Wie traurig und wie schade und wie verhängnisvoll ist das. Unfähig und unmündig geblieben zu sein, sich nicht selbstständig ernähren zu können, ist heute das Kennzeichen vieler Gemeinden oder vieler, die auf dem Glaubensweg sind. Und dann stirbt man am Ende als Säugling in den Windeln. Ich habe es ja schon mal gesagt. Ich hoffe, dass Ströder nicht recht hat, als er vor 100 Jahren den Satz schrieb, dass die meisten Kinder Gottes in den Windeln sterben. Sie sind gläubig, sicherlich, aber hängen geblieben durch die Macht der Tradition, verführt worden. Das ist eine große Passion Gottes. Darüber sollte auch einmal gepredigt werden. Weshalb die meisten Kinder Gottes zurückbleiben und nicht wachsen wollen. Über alles hinaus. Über alles hinaus. So lesen wir. Über alles hinaus, was uns persönlich betrifft. Aber auch die Hausgenossen, die Nachbarn, die Dorf- und die Stadtbewohner, unser Land, die Länder und Völker der Erde mitsamt. Die Tier- und die Pflanzenwelt. Über alles hinaus, liebe Geschwister, dem aber. Ich wünschte, der Heilige Geist könnte es uns tief in unser Herz hineinpflanzen. Dass es nicht um uns geht, sondern um ihn, dem aber. Unsere Erde und die nicht zu zählenden Sonnen und die dazugehörenden Planeten, man höre und staune. Seit 5 Jahren bringt uns die Wissenschaft eine Information. Niemand hat daran gedacht, nein, dass die Sonnen auch Planeten haben. Ja, erst waren es 5, dann 10, dann 50. Ja, jetzt ist man schon über einige tausend Planeten. Wir können schon die Sonnen nicht zählen. Und wenn die Sonnen alle auch Planeten, wie unsere Sonne auch, 9 Stück haben, dann müssen wir ja zu diesen 22 Nullen der Sonnen noch eine hinzuzählen. Das sind alles Territorien in der Himmelswelt, wovon eine vorige Generation keine Ahnung hatte. Die meisten interessiert es auch gar nicht. Aber mich interessiert das schon. Also, wir hatten aufgezählt. Sonnen, Planeten, die gesamte Himmelswelt mit den Milliarden mal Milliarden zählender Geistlichkeit, Engel, Fürstentümer, Gewalten und Machthaber, alles was droben, aber auch alles was drunten in den Räumen und Gefängnissen der Todeswelt sich aufhält und existiert. Wir haben ja vorige Woche davon gesprochen. Menschen in die Gefängnissen des Todes. Und nicht nur Menschen, sondern auch Geister. Wie sollen diese Räumlichkeiten einmal entleert werden? Wir reden ja davon, dass Gott einmal alles in allen ist. Wie sollte das zugehen? Von wegen, dass die Gemeinde ständig hier oben rum hüpft. Da geht's tief hinunter. Übers Evangelium. Fürsten, Gewalten, Machthaber. Droben und drunten. Räume, Gefängnisse der Todeswelt, alles, was sich dort aufhält und existiert. Über alles hinaus reicht das göttliche Vermögen, das zu tun und zu bewirken und zu vollenden, was seinem Willen entspricht. Ein Jubelschrei durchdringt unser Herz. Weil es eine einzige Macht im Weltall gibt, die die Dissonanz und jeden Widerspruch und alle Feindschaft aufzulösen und sie zu harmonisieren vermag. Und das ist unser Gott und Vater in seinem Sohn Jesus Christus. Ich weiß nicht, ob in eurem Herzen auch das Herz voller Jubel schlägt. Vor vielen Jahren, da hatte ich Dienst auf der La Höhe. Da war eine Koreanerin mit unter der Zuhörerschaft. Und im Ausgang, wie das ist, ich bin etwas neugierig, frage ich natürlich, wo sie herkommt. Gefragt, war sicherlich sehr schwierig für sie als Ausländerin. Was sagt sie? Bruder Ullmann, mein Herz hat gehüpft vor Freude. Ich weiß nicht. Kann das sein, dass euer Herz manchmal beim Lesen seines Wortes anfängt zu hüpfen? Soll ich euch verraten? 59, 60. 5 Konferenzen mit Adolf Heller. Erlebt. Und als ich dann zu Hause war, da hatte ich Herzrhythmusstörung. Kennt ihr die? Nicht, weil es bei mir damals schon eng wurde, sondern vor Freude. Vor Freude. Ich wusste nicht, das Herz blieb stehen und dann tobte, ja, vor lauter Freude und Jubel. Ist übrigens geblieben. Ist geblieben. Und ohne diese Freude und den Jubel über das Gelingen unseres Gottes und Vaters, über sein Allvermögen, das könnt ihr mir glauben, würde ich keinen Kilometer fahren, auch nicht nach Berlin. Ein Jubelschrei durchtönt unser Herz, weil es eben eine Macht gibt im Weltall, die alles auflöst. Alle gemachten Einwände zerschmelzen an den Eidschwüren und Zusagen und garantievollen Verheißungen unseres Gottes. Wer daran rüttelt, verliert die Balance und stürzt hoffnungslos in die Tiefe der Verzweiflung. Ohne das Festhalten des prophetischen Wortes werden die zukünftigen Gerichtsperioden für die Menschheit, die Erde und den Kosmos sonst zu einer schweren Anfechtung werden. Wir sind bei unserem Hauskreis jetzt bei der Offenbarung des Johannes gelandet. Und wir lesen hier auch weiter. Heute Morgen, Offenbarung 6, 7, 8. Es nimmt einen die Luft. Man kann gar nicht mehr weiter lesen. Wenn das einmal eintritt, liebe Geschwister, was da geschrieben steht. Wie wollen wir denn unseren Glauben bewahren, wenn wir nicht diesen Durchblick haben zu diesem Allvermögenden, dem aber. Zurück zum Text. Dem aber, der über alles, zählen wir doch mal auf, können wir natürlich auch unser Leben mit reinnehmen, sicherlich. Aber alles, was gedacht und nicht gedacht werden kann, alles. Hinaus alles er vermag zu tun, nach seinem göttlichen Vermögen und über die Maßen mehr, als was wir überhaupt, was uns in den Kopf rein kann. An Denk- und fantasievollen Vorstellungen. Über die Maßen mehr, was wir erbitten oder denken, nach der Kraft, die in uns wirkt. Also, wenn die Gnade mich nicht halten wird, würde ich zusammenknacken jetzt. Die in uns wirkt, wirksam ist. Ihm sei die Herrlichkeit, geht er dann weiter. Wo denn? Wo ist denn die Herrlichkeit? Wo denn? Wo? In der Gemeinde, in der Herausgerufenen, die in Christus Jesus ist, auf alle Generationen des Äons der Äonen hin. Amen. Also, liebe Geschwister, wir haben noch ein paar Minuten und ich versuche, diesen Vers mir selber und euch aufleuchten zu lassen. Ihm allein sei Ehre und Herrlichkeit gebracht, dem Allerhöchsten. Den, aus dem das All, die Schöpfung, das ganze Universum ist und wir als Erstlinge und gezeugte Söhne, wie der erstgezeugte Sohn seiner Liebe, aus ihm dem Vater. Wir als Erstlinge. Und wir sagen nun diesem einen, ihm sei allein die Ehre und die Herrlichkeit gebracht. Ihm sei die Herrlichkeit. Ich frage noch einmal, wo finden wir sie? Diese Herrlichkeit, dieser verbale Ausspruch, wem eigentlich Ehre zukommt, wo finden wir sie? Und wo wollen wir sie denn finden? Wo? Als nur in der Gemeinde, die in Christus Jesus ist. Nicht in der frommen und christlichen Welt, du kannst sie nicht finden, sondern in der herausgerufenen Schar, die den Leib des Christus bildet. Die Gemeinde ist, jetzt kommt ein ganz wichtiger Gedanke, ich wünsche, ihr könnt ihn verarbeiten. Die Gemeinde ist, wenn sie zusammenkommt, eine Plattform, wo sie vor allem im Gebet zum Ausdruck bringt, was dem Vater an Dank, an Betung und Würdigung entgegengebracht werden kann. Wer soll es denn sonst tun? Das ist das eine. Und hier in dieser Weise dürfen wir uns wohl korrigieren lassen. Das verstehen wir doch, weil durch das laute, in Schallwellen umgesetzte Reden im Gebet den Geistlichkeiten der Himmelswelt bekannt gemacht wird, wie Gott handelt und was er in den zukünftigen Äonen vorhat zu tun. Ein langer und schwerer Satz. Schwerer Satz. Es heißt bei Paulus nicht, denket Dank. Ist auch wichtig. Ist ja die Voraussetzung, dass wir einmal klar im Denken sind. Nein, er sagt, saget Dank. Was heißt denn das? Gedanken in Worte fassen, sie in Schallwellen umsetzen, sie aussprechen. Setzt Gedanken in Worte und Schallwellen um. Die Geistlichkeit um uns und über uns kann nicht ins Herz schauen. Sie kann nur sehen und hören. Und wir sollten uns viel mehr Zeit nehmen für Gebetsversammlungen. Wir werden nicht alle Prediger, verstehen wir doch. Aber mal ein Gebet von einem Satz kann man sagen, und zwar laut sagen, aussprechen. In diesem Stück sind wir, schon jetzt, heute und jetzt Ihre Lehrmeister und vermitteln Ihnen die buntfarbige Weisheit Gottes, die aus dem ärmsten und verdorbensten Gestalten Gefäße und Darsteller seines göttlichen Vermögens und seiner bedingungslose Gnade gemacht hat. Das sind wir in diesen Augen. Und was denkt ihr, wenn wir den Mund mal öffnen? Natürlich können wir das auch zu Hause. Und diese Gedanken aussprechen. Warum können wir so wenig bezeugen? Und warum erklingt und warum durchdringt der Lichtglanz unsere Gebete nicht den Äther? Auf das jetzt bekannt gemacht werde. Das ist eine Formulierung des Heiligen Geistes, nicht eine Meinung des Paulus. Und wie soll denn dieser Geistlichkeit, die ja an Zahlen und an Intelligenz und allem anderen weit uns überlegen sind, wie soll sie denn sonst erfahren? Natürlich auch, indem wir uns durch den Alltag bewegen. Auch das. Auf das jetzt bekannt werde, nicht der Minna und dem Franz, sondern den Fürstlichkeiten, so steht es da, den Elementarmächten und den Beherrschern des Kosmos, die göttliche Weisheit, dass er, Gott, die Schwächsten und die Letzten heraushebt und durch seine Gnade rettet und gerecht macht und diese zu Gefäßen seiner Herrlichkeit herausstellt. Können wir mal drüber nachdenken, wozu wir eigentlich gesetzt sind? Und wir hängen in den Stühlen rum und sagen, der Gott hat mir keine Gnadengabe gegeben. So ein erbärmliches Gejammer. Dieser Offenbarungskanal der Verkündigung an diese gewaltige Hörerschaft in der geistlichen Welt ist der Gemeinde heute kaum bekannt. Können wir uns vorstellen, wir bekämen die Chance oder auch die Berufung, in einem Stadion vor Hunderttausenden eine Botschaft zu bezeugen? Was würden wir sagen? Und in der Tat ist das Wirklichkeit. Täuschen wir uns nicht. Wir denken immer, wir sind ganz Hunde allein irgendwo. Nein. Auch heute Abend gibt es mehr Zuhörer, als wir hier zählen vor Angesicht. Dass wir fortwährend und ständig von einer solch unvorstellbar großen Schar umgeben sind, die uns weder antasten noch beeinflussen darf, denen wir aber in der Versammlung der Gemeinde und das vor allem im Gebet bezeugen dürfen, was das unbegrenzte, durch alle Dimensionen reichende Vermögen Gottes bedeutet, wird kaum oder gar nicht in Erwägung gezogen. Wie viele Predigten hat's in den 100 Jahren Gemeindebestehen Hasenheide über diesen Text gegeben? Denn der Satz in Epheser 3, 21 ist ja nicht zu Ende. Weil dort noch Ungeheuerliches ausgesagt und mit einem Eidschwur Amen abgeschlossen wird. Ich habe noch ein paar Minuten. Da muss ich auch die Luft holen. Aber mein Herz schlägt ganz ruhig, muss ich das sagen. Es geht hier gar nicht turbulent zu. Ich bin ja neu versorgt worden mit Leitungen, sodass das Herz auch Sauerstoff und Blut hat, um schlagen zu können. Ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde in Christo Jesu, oder die in Christo Jesu ist, ich mag gar nicht weiterlesen, für alle kommenden Generationen des Äons der Äonen. Wir haben gerade von dem gegenwärtigen Auftrag geredet, den wir alle als Glieder des Christus haben. Da ist keiner ausgenommen. Auch wenn er sagt, ich weiß gar nicht, was ich hätte in der Gemeinde für Gaben. Wenn wir davon überzeugt sind, haben wir ganz täglich darin unsere Beschäftigung. Wenn dieser Christusleib mit der Entrückung zu dem Christushaupt seine Vervollständigung erhält, wird dieser zum Heils- und Rettungsinstrument für alle Generationen. Von wegen im Himmel herumschweben und die Herrlichkeit Gottes genießen wollen. Dort wird viel gearbeitet und viel Evangelium bezeugt werden müssen. Geht nicht anders. Nicht nur im Himmel. Wir haben ja das letzte Mal davon gesprochen. Er, der Sohn, ist in den Kosmos gekommen, um zu suchen und zu retten. Das ist übrigens sein Auftrag. Deshalb ist er gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Diese Tätigkeit wird er zusammen mit seiner Gemeinde fortführen. Ich frage, wie lange? Wie lange? Bis der Letzte gefunden sein wird. Gefunden und gerettet sein wird. Und weil er sein Leben zur Bezahlung für alle gegeben hat, ist er auch berechtigt, alle aus dem Tod in das Leben zu führen. Darüber haben wir ja am Sonntag nachgedacht. Da wird keiner vergessen. Wir lesen gleich, wie sie in den Adam alle sterben, so werden sie in den Christus alle lebendig. Also das heißt nicht nur auferstehen, sondern in das Gottesleben hineingezeugt werden. Und das geht nicht über Nacht, sondern wird eine sehr lange Zeit beanspruchen. Und deshalb fragen wir, wie lange wird diese Such- und Rettungsaktion des Christus und seine Gemeinde dauern? Ich muss immer wieder mal fragen, weil wir so denkfaul geworden sind. Schade, auch unter den Heißgeschichtlern. Man hat manchmal den Eindruck, total alles schon fertig. Da regt sich keiner mehr auf. Ja, wie lange wird das dauern? Wir antworten, durch alle Äonen hindurch. Und deshalb lesen wir ja in unserer Bibel, in die Äonen der Äonen, Mehrzahl. Wer das Ende der Schöpfungsgeschichte, ich hatte am Sonntag darauf hingewiesen, schon mit der Neuschöpfung von Himmel und der Erde das so sieht, hat nicht bedacht, dass dieser Zustand, neue Himmel, neue Erde, beschrieben wird in die Äonen der Äonen. Noch keine Ewigkeit. Das heißt, es gibt innerhalb dieser Äonen noch Wiederherstellung. Woher wissen wir denn das? Steht das nicht auf in dem geschriebenen Wort der neuen Erde? Da werden Völker und Nationen geheilt werden müssen, therapiert werden müssen von den Blättern der Bäume des Lebens. Wiederherstellungen. Äonen sind die längsten Zeitschöpfungen, die durch den Sohn erschaffen wurden. Auch wenn es kaum eine Übersetzung wagt, das so wiederzugeben, wie es im Text steht, halten wir an dem Begriff Äon bzw. Äonen fest. Hebräer 1,2, ich sag's nun mal, dass der Christus zum Erben über das All gesetzt wurde, durch den er, der Allerhöchste, auch die Äonen gemacht hat. Bei uns steht überall Welt. Das ist zwar nicht verkehrt, aber das hat der Heilige Geist nicht reinschreiben lassen. Weil Welt Materie, Kosmos ist. Der Heilige Geist wollte aber sagen, Zeit, Äonen werden reingeschrieben. Aber die Macht der Tradition? Nein. Und was die Theologie hundert und tausend Jahre gelehrt hat, das muss auch heute noch wahr sein. Von den vielen erschaffenen Äonen leben wir heute in einem von den vielen. Und der ist mit Böse beschrieben. Natürlich könnten 10 fragen, weshalb ist das so? Vielleicht mal später. Mit der Wiederkunft Jesu Christi als König und Messias Israels endet dieser heutige böse Äon. Nicht die Ewigkeit und nicht die Welt endet. Nein, nur ein Zeitabschnitt endet. Und ein neuer beginnt. Nämlich mit dem verheißenen Königreich für 1000 Jahre. Und wenn das zu Ende ist, schließen sich noch mehrere Äonen an. Deshalb lesen wir sehr oft in die Äonen der Äonen. Zurück zu unserem Text. Ihm sei Herrlichkeit in der Gemeinde, die in Christo Jesu ist, für alle kommenden Generationen des Äons der Äonen. Dieser Begriff des Äons der Äonen wird als der letzte der erschaffenen Äonen beschrieben. Das würde bedeuten, dass die Gemeinde bis zum Abschluss aller Zeitäonen diesen Dienst der Lebensvermittlung und Lebendigmachung an den Generationen zu verrichten hat. Oh, ist ein schwerer Satz. Das ist ein herrlicher Satz, liebe Geschwister. Konntet ihr dann im Glauben akzeptieren, was die Gemeinde eigentlich zugedacht ist an göttlicher Herrlichkeit und Bestimmung für alle Generationen, die noch kommen werden? Und im Alten Testament steht, für Israel sind 1000 Generationen bestimmt. Rechnen wir doch mal aus, seit Abraham, wie viel da vergangen sind. Die größte Zahl kommt ja noch. Der Gott, der das All erschuf und ihm auch eine Bestimmung gab, der die Schöpfung durch Ungehorsam eine Zeit lang aus der Hand gab, wird sie in der Vollendung nicht nur wiederherstellen. Nein, nein, nein. Sondern so wesenhaft mit ihr eins machen, dass die pure Gottesliebe und sein unerschöpfliches Gottesleben alles durchdrungen und erfüllt haben wird. Über alles hinaus. Über alles hinaus. Auch über mein schwaches, erbärmliches Leben hinaus. Über alles hinaus, was Engel und Menschenzungen ausdrücken können, bis hinein in die Stofflichkeit und die Struktur der Materie und der Ausdehnung des Raumes, alles wird ein einziges Zeugnis geben, von innen heraus, übereinstimmend, den Lobpreis und die Verherrlichung Gottes des Vaters zu bringen. Kann das überhaupt anders sein? Ich würde mich nicht wundern, wenn einer mal schreien würde, niemals kann das anders sein. Sind wir so fest überzeugt? Wir schließen mit dem Vers ebenfalls, dem aber. Ihr werdet beim nächsten Mal, wenn ich sollte, wieder ein Thema haben, wissen, dass es gewaltige Zeugnisse gibt. Aus Römer 16, 25, da haben wir auch ein dem aber. Dem aber, der euch zu befestigen und stark zu machen vermag. Nach meinem Evangelium und der Predigt der Verkündigung. Es wird nicht nur geglaubt. Und das wäre schon etwas ganz Gewaltiges. Wenn 80 Leute zusammen sind und die würden in so ein Zeugnis alle glauben, wäre schon gewaltig. Aber darum geht's hier nicht. Es geht hier, dass es gepredigt, verkündigt wird. Was denn? Dem aber, der euch fest, stark, stabil, standhaft zu machen vermag, laut meines Evangeliums. Das hängt mit dem paulinischen Evangelium zusammen. Und der Verkündigung. Und der Verkündigung. Von Jesus Christus. Und der Offenbarung des Geheimnisses, das in den Äonen, äonenlang in Gott verriegelt und verborgen war. Niemand durfte hineinschauen, niemand. Weder Abraham noch Mose, noch die 12 Apostel. Es gab nur einen, dem von oben herab dieses Geheimnis kundgetan worden ist. Und dieses Evangelium ist eine Botschaft, die uns festmachen kann. In den Stürmen und Verwüstungen des Kosmos. Wenn alle Stützen in unserem Leben brechen, dann wissen wir, dem aber, dem Einzigen, der das Vermögen hat, über diese Botschaft hinweg euch zu befestigen, euch einen starken Halt zu geben, euch wachsen zu lassen hinein in das Christus- und Vaterbild. Und diese Festigkeit im Glauben wurde durch die Predigt, durch den Dienst der Verkündigung erreicht und geschenkt. Ich muss fragen, seid ihr daran gewöhnt, in dieser Botschaft, in diesem Evangelium? Das ist heute nicht anders. Das ist heute nicht anders. Wie sollen wir Glaubenssubstanz? Wie sollen wir Profil bekommen, dass der andere und die, die über uns schauen, wissen, was wir glauben und wie wir leben? Wie sollen die das? Aber zunehmend ist das eine Seltenheit. Und bei diesem Evangelium geht es auch nicht in erster Linie um die Vergebung meiner Schuld, um in den Himmel zu gelangen, sondern es geht um verborgene Gottesgedanken, die er keinem bisherigen Geschöpf anvertraut hat, nicht einmal den Engeln. Was äonelang in Gott geheim gehalten war und nun durch den Apostel Paulus erstmals in die Öffentlichkeit gebracht wurde. Und das Geheimnis hängt mit der Herrlichkeit des Christus und seiner Leibesgemeinde und hängt zutiefst mit dir und mit mir zusammen. Und weil es diese Körperschaft, ich meine den Leib Christi, bisher nicht gegeben hat, ist es für heute das allein gültige und in Kraft stehende Evangelium. Für die, die es betrifft. Und besonders für eine Überwelt der Geistlichkeit des Lichtes und der Finsternis. Dem aber. Diese beiden Worte mag ich 10-mal, nein, ich habe sie 100-mal in den Kliniken gerufen und geschrien, weil ich nichts mehr denken konnte. Nichts mehr. Ich hatte keine Kraft mehr, Sätze zum Beten zu bilden. Dem aber, der hinaus zu tun, vermag mehr als was wir verstehen oder nicht verstehen, woran wir zerbrechen und fast irre werden, der an keine Grenzen gebunden ist, der einzig eine, der uneingeschränkt handeln kann und niemand fragen muss, dem alle Mittel, Kräfte und Mächte zur Verfügung stehen, weil ihm alles dient, dem allein sei Ehre und Herrlichkeit und Anbetung gebracht. Das konnte ich nicht beten, weil keine Kraft mehr in mir war. Und nie habe ich daran denken können, dass ich jemals wieder unterwegs sein kann. Und das auch nach Berlin. Wir haben einen kleinen Einblick in die Gedanken und Absichten unseres Gottes mit uns und seinem Schöpfungsall getan. Und sind dadurch auch ein Stück verändert worden. Mehr nach droben zu schauen. Wir beten noch miteinander. Treuer Vater im Himmel, auch für dein Wort, was du uns ins Herz hineingeredet hast, danken wir dir, weil wir als irdische Gefäße untauglich und unfähig sind, deine Gedanken überhaupt denken zu können. Aber wenn es dir wohlgefallen hat, schon bevor du eine Schöpfung gebaut hast, an uns zu denken und mit einer solchen Herrlichkeit zu beschenken, dann fallen wir fast voll von Ohnmacht um. Wir können dir nur danken, auch in der Schwachheit, auch dort, wo manchmal nichts mehr geht, wo wir kaum noch Luft zum Atmen haben. Aber dann danken wir dir von Herzen, weil du alles vermagst. Dir aber gebührt Ehre. Auch wenn wir jetzt wieder auseinandergehen, in die Nacht hinein und morgen in den Alltag und alles, was da kommen mag. Vater, in deine Hände ist alles drin. Und da hinein wollen wir uns bergen und wollen jeden Augenblick Hoffnung einwechseln. Eine Kraft, die trägt, hindurchträgt. Wir danken dir, dass du treu bist. Und ich möchte dir und will dir gerne die Geschwister und die Gemeinde deiner bewahrenden Gnade und deines übermenschliches Ermessen hingehenden Friedensgottes überlassen und anbefehlen. Gehe du mit uns allen deinen Weg. Amen.